Ja, Kapitel 9 ist von der Mehrheit der Verse her eigentlich das Gebet Daniels, was so passt in die Kategorie der
Abend.
Bußgebete aus der Zeit des zweiten Tempels. Die hatten wir auch schon bei Esra und Nehemia gesehen, eben die Anerkenntnis der Schuld, die man selber am Exil trägt und damit auch die Hoffnung, dass man durch Umkehr wieder einen neuen Anfang haben kann. Und da wird natürlich viel von den heilsgeschichtlichen Ereignissen, die in der Bibel berichtet werden, erinnert. Der Rahmen davon ist aber eigentlich Daniels Wunsch zu wissen, wann denn die Erlösung kommen wird. Darum geht es eigentlich. Und von daher ist es am Anfang, dass er aufgrund der Weissagung von Jeremia versucht hat zu verstehen, wann denn die 70 Jahre des Exils, von denen Jeremia gesprochen hat, vorbei sein sollen. Und nach seinem Gebet wird ihm eben auch von dem Engel Gabriel eine Erklärung dafür gegeben, wo die 70 Jahre allerdings in 70 mal 70 Jahre, in 7 mal 70 Jahre, Entschuldigung, 490 Jahre verwandelt werden. Da habe ich zuerst mal einen modernen Kommentar genommen, der eben diese 70-Jahr-Wochen wirklich auf die Epoche Daniels im zweiten vorchristlichen Jahrhundert auslegt, damit wir erstmal den historischen Hintergrund sehen und danach dann die traditionellen Kommentare, denen es eben nicht um diesen historischen Rückblick ging, sondern darum, die Vorstellung von der Erlösung nach den 70-Jahr-Wochen für ihre eigene Zeit jeweils aktuell zu machen. Ja, sozusagen ist man hier der Text von Uriel Rappaport in seinem Kommentar zu Daniel. Kapitel 9 dreht sich um die 70-Jahr-Wochen, die der Zeitabschnitt sind, der vergehen wird, bevor die Erlösung des Volkes Israel kommen wird. Dies ist ein äußerst wichtiger Zeitabschnitt in Daniels Visionen. Er dient als Grundlage für seine chronologisch-historische Auffassung und stellt eine wichtige Schicht in seinen apokalyptischen Visionen dar. 70 Jahrwochen sind 490 Jahre. 7 Jahre sind in der jüdischen Auffassung ein bedeutender Zeitabschnitt. Nicht nur wegen des Bezugs zur Zahl 7, die in einen Schein der Heiligkeit eingehüllt ist, sondern auch wegen des Bezugs zum Zyklus der Brachjahre. Das Ende der Zeiten wird vom Seher anscheinend auf das Ende der zweiten Hälfte der letzten Woche festgelegt. Das heißt auf das Ende der antijüdischen Erlasse, von denen er annahm, dass sie 3,5 Jahre andauern würden. Dies ist die Realzeit des Verfassers, der in einer äußerst schweren Zeit lebte und glaubte, dass nach ihr ohne jeden Zweifel die Erlösung kommen würde. Es ist schwierig, den Beginn dieses Zeitabschnitts von 490 Jahren festzulegen. Der Verfasser der Vision hat ihn auf die Zerstörung Jerusalems und das Ende der Herrschaft des Hauses David in Juda gelegt. Diese Wahl hat zweifellos zu tun mit der zentralen Bedeutung der Zerstörung der Herrschaft des Hauses David in der Geschichte der Nation und mit der Sicht der Epoche ab der Zerstörung als einer schweren Epoche der Herrschaft von Königreichen, Babylon, Medien, Persien, Griechenland über Israel. Diese Epoche wurde verbunden mit der Prophetie im Buch Jeremia, die von der Zerstörung des Landes und einer 70-jährigen Knechtschaft unter dem König von Babylon und von dessen Bestrafung am Ende dieser 70 Jahre spricht. Und ebenso von der Rückkehr nach Juda zu diesem Zeitpunkt, Jeremia 29, 10. Diese Prophetie erfüllte sich zwar teilweise und zeitlich relativ genau. Die Prophetie Jeremias war im ersten Jahr Nebukadnezars nach Jeremia 25,1, Vergleich auch Daniel 1,1, die Zeitspanne zwischen 604 oder 3 und 538, 37 beträgt 66 volle Jahre und ist nicht weit von 70 entfernt. Aber ohne Zweifel kam mit der Rückkehr nach Zion nicht die vollständige Erlösung. Und die geheimen Wünsche vieler in der Nation erfüllten sich nicht. Dies stach besonders hervor in der schweren Epoche der Hellenisierung und der antijüdischen Erlasse. Das Erwachen der messianischen Sehnsucht warf die Frage der Nichterfüllung der Prophetie Jeremias auf Und auch die Folgerung, dass ein richtiges Verständnis dieser Prophetie lehren kann, dass ihre Erfüllung tatsächlich kurz bevorsteht. Der Seher bemüht sich um diese Prophetie, Vers 2, und nach seinem Gebet, Vers 4 bis 20, erscheint der Engel Gabriel, Vers 21, und lässt ihn Verständnis gewinnen, Vers 22. Der Engel erklärt, dass die 70 Jahre, die Jeremia vorhersah, 70 Wochen sind, das heißt 490 Jahre. Das bedeutet nach der chronologischen Auffassung des Sehers, dass die Erfüllung der Prophetie kurz bevorsteht, denn er selbst steht am Ende dieses Zeitraums. Es stimmt, dass 490 Jahre nicht auf die Zeit vom Wort des Ewigen an Jeremia, das frühestmögliche Datum dafür ist das Jahr 604 vor, bis zur Zeit der antijüdischen Erlasse 164 vorpassen, die sich auf etwa 440 Jahre beläuft. Aber es ist nicht sicher, ob dieser Unterschied von ca. 50 Jahren wichtig war für den Verfasser, dessen Hauptaugenmerk sich auf die letzte Periode richtete, in der sich die wirklich schicksalsträchtigen Ereignisse abspielen werden oder abspielen sollen. Für ihn war der theoretische und nicht der historische chronologische Rahmen wichtig. Und aus ihm ergab sich, dass das Ende nahe ist und die Prophetie Jeremias sich bald erfüllen wird. Der Zeitabschnitt von 490 Jahren teilt sich in folgende Abschnitte. 7 Wochen, also 7 mal 7 gleich 49 Jahre, bis zum Maschiach Nagid, Vers 25. 62 Wochen, 7 mal 62 gleich 434 Jahre, und sie wird neu erbaut werden, Platz und Graben und in der Bedrängnis der Zeiten, Vers 25. Eine Woche gleich 7 Jahre, die letzte Woche, siehe unten. Insgesamt 7 plus 62 plus 1 gleich 70 Wochen, die 490 Jahre sind. Der erste Zeitabschnitt ist recht leicht zu identifizieren, denn sein Ende scheint in der Zeit der Rückkehr nach Zion zu liegen. Und der Maschiach Nagid, das heißt der gesalbte Anführer, kann auf den hohen Priester Josua ben Jehozadak hinweisen, einen der beiden Häupter der Rückkehrer nach Zion, oder auch auf Serubabel, den Nachkommen aus dem Haus David, der an ihrer Spitze stand. Vergleiche Sacharja 3 bis 4. Infolgedessen fällt der Beginn der 70 Wochen allerdings nicht auf die früheren Termine in Daniel 1, 1,1 oder Jeremia 25,1, sondern diese Periode passt zu dem Datum der Zerstörung Jerusalems in den Tagen Zedekias 586 vor. Und es ergibt sich ein sehr nah an 7 Jahrwochen heranreichender Zeitraum, circa 586 bis 538 vor, was 48 volle Jahre sind. Die einzige Schwierigkeit ist, dass die Zeit dieses Ereignisses in Daniel nur hier erwähnt wird und auch nur, wenn wir annehmen, dass er sich dieser Berechnung bewusst war. Der zweite Abschnitt erstreckt sich über die Epoche von der Rückkehr nach Zion, als Jerusalem wieder aufgebaut wurde, bis zur Bedrängnis der Zeiten. Das heißt die Zeit der antijüdischen Erlasse 167 vor oder der Beginn der Herrschaft Antiochus IV. 175 vor. Hier stimmt die Gesamtzahl der Jahre nicht mit unseren Kenntnissen über die Dauer der Epoche überein, wie oben erwähnt wurde. Der dritte Zeitabschnitt ist die Hauptsache der Vision und mit ihm befasst sich der Seher detaillierter, wie es im Allgemeinen die Art apokalyptischer Visionen ist. Und in der Bedrängnis der Zeiten, die Zeit der Bedrängnis, die die 62 Wochen charakterisiert. Die Schrift gibt keine Details, aber das, was wir aus historischen Forschungen über die Epoche wissen, ermöglicht uns eine genauere Festlegung des Ereignisses, mit dem die 62 Wochen enden. Unter der Herrschaft von Seleukos IV. 187 bis 176 kam es zu einer Verschlechterung der inneren Situation in Juda. Es entzündete sich ein Streit zwischen dem hohen Priester Chonjo III. Und Schimon aus der Priesterklasse Balga. Und Heliodoros, der Beamte Seleukos IV., versuchte, Schätze aus dem Tempel zu nehmen, was uns in 2 Makkabäer 3 erzählt wird. Zu Beginn der Herrschaft Antiochus IV. 175 vor, wurde das hohe Priestertum an Jason verkauft und in Jerusalem eine hellenistische Polis erbaut, deren Bürger zu der hellenisierten Oberschicht Jerusalems gehörten. Dieser Niedergang setzte sich fort mit dem Verkauf des hohen Priestertums an Menelaos, den Bruder Schemons, und mit Antiochus besuchen in Jerusalem, Besuche, die von Blutvergießen und Tempelraub begleitet waren. Die Verschlechterung der Lage Judas erreichte ihren Höhepunkt nach der Entweihung des Tempels und den antijüdischen Erlassen 167 vor. Der Gesalbte wird abgeschnitten werden, Vers 26. Nach der Meinung vieler Ausleger ist der Gesalbte der hohe Priester Chonio der Dritte. Chonio der Dritte aus dem Haus Zadok war der letzte legitime hohe Priester, der im Jerusalemer Tempel Dienst tat. Er wurde von Antiochus dem Vierten im Jahr 175 vor abgesetzt, hielt sich in Antiochia auf und wurde dort 170 vor ermordet. Die Absetzung Chonios setzte der legitimen Vererbung des hohen Priestertums ein Ende. Es sollte erwähnt werden, dass dieses Amt seit den Tagen des Königs Salomo vererbt wurde und die Erblinie auch im babylonischen Exil nicht verloren ging, denn sie kehrte bei der Rückkehr nach Zion mit Josua ben Jehozadak zurück. Nachdem jedoch Chonio der Dritte aus seinem Amt entfernt wurde, wurde es seinem Bruder Jason übertragen. Aber Jason kaufte es und erbte es nicht auf legitime Weise. Jason, ein Hellenist, hatte das Amt 3 Jahre inne und nach ihm ging das hohe Priesteramt an Menelaos über, einen hellenisierten Priester aus der Klasse Balga, und damit ging das Amt dem Haus Zadok verloren. Es scheint, dass der Gesalbte wird abgeschnitten werden, auf die Ermordung Chonios des Dritten anspielt. Dies ist also das Ereignis, mit dem die 62 Wochen enden und die letzte schicksalsträchtige Woche beginnt. Und er entweihte den Bund für viele eine Woche und eine halbe Woche. Vers 27. Es scheint, dass sich die letzte Woche in 2 Teile teilt. Es sei denn, dass am Ende der 70 Wochen noch eine halbe Woche hinzugefügt wird, bevor das Ende der Zeiten und die Erlösung kommen. Das Subjekt des Satzes ist mit ziemlicher Sicherheit Antiochus der Vierte. Das heißt, auf ihn bezieht sich das Verb entweihen. Das ist, glaube ich, nicht die Übersetzung, die man normalerweise in den deutschen Übersetzungen findet. Das ist die Vermutung von vielen Forschern, dass dieses Verb, was in seinem normalen hebräischen Stamm eigentlich eher etwas wie stark werden bedeuten würde, dass da vielleicht sich ein Irrtum oder eine falsche Übersetzung aus dem Aramäischen eingeschlichen hat und man es von daher in dem Sinne entweihen verstehen sollte. Die vielen sind der Hauptteil der Nation, die nicht hellenisiert waren, aber auch nicht in einem klaren Rahmen organisiert waren und zunächst keinen entschlossenen ideologischen Widerstand gegen die Hellenisierung und die Erlasse zeigten. Es scheint, dass der Bund, von dem gesprochen wird, sich auf das Recht der Juden nach ihrer Religion und ihrem Kult und nach den Gesetzen ihrer Väter zu leben bezieht. Dieses Recht, das unter der Herrschaft der Imperien in der ganzen Epoche gewahrt worden war, bekam neue Gültigkeit, als Juda im Jahr 200 vor von Antiochus dem Dritten erobert wurde. Das Privileg, das Antiochus der Dritte, der Vater des gegenwärtigen Königs Antiochus der Vierte, den Juden gab, ist bei Josephus Flavius in den jüdischen Altertümern 12, 138 bis 144 erhalten. Antiochus IV. Änderte die bestehende Situation und damit brach er diesen Bund. Die antijüdischen Erlasse dauerten nur 3 Jahre an. So haben wir auch die Angaben in den Makkabäerbüchern vom Monat Kislev 167 bis zum Kislev 164. Und das Ende ist dann ja auch das, was am Chanukka-Fest gefeiert wird. Und eben nicht 3,5, wie die Vision vermutet. Daraus können wir folgern, dass die Vision auf dem Höhepunkt der Erlasse verfasst wurde, kurz bevor sie annulliert wurden, etwa 165. Die Annullierung der Erlasse ist eine Hoffnung im Herzen des Sehers, aber noch nicht Wirklichkeit geworden. Ja, soweit der Versuch, die Anspielung im Text auf die historische Situation, in der der Verfasser steht, zu deuten. Dazu Anmerkungen? Anne, du bist noch stumm geschaltet.
Ich verstehe nicht, wieso man von Wochen auf Jahre kommt.
Nein, also es sind.
Habe ich da was übersehen?
Nein, nicht wirklich. So, das ist schon eine Interpretation. Also Jeremia spricht von 70 Jahren, die das Exil dauert, was ja, wie wir auch gerade gesehen haben, auch einigermaßen hinkommt. Aber es heißt dann im Text von Daniel Jahr, Wochen. Und da geht man eben davon aus, es wird einerseits Jahre gesagt, aber sie werden mit Wochen verbunden. Die Woche sind 7 Tage. Und auf die Weise kommt man dann auf die Rechnung, dass hier von 70 Wochen und nicht von 70 Jahren, also 70 Jahrwochen, 7 mal 70 Jahre die Rede ist. Das ist nicht hundertprozentig eindeutig, aber ziemliche Übereinstimmung der Ausleger, dass man das so zu verstehen hat.
Vielen Dank.
Cor.
Ja, ich möchte nur eben zurückkommen auf die Sprache von die Sprachding von das Entweihen. Du hast es erklärt, das ist
Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ich habe
okay.
den Anfang nicht mitbekommen.
Naja, das ist, dass ich nochmal zurückkommen will über die Übersetzung von Entweihen. Du hast es ein bisschen erklärt, dass es vielleicht das Aramäische gekommen ist, aber es steht auch irgendwo, dass andere Exegeten das auch so sehen, obwohl in der Tat alle Übersetzungen, die ich habe, und Buber Rosenzweig es nicht so überlegt, also das Wort
Ja, also es
überlegt
ist ein
finde ich sehr
Problem.
erklärt.
Das hebräische Wort, das da steht, ist higbir. Das
Ja,
ist
genau.
eine Wurzel, die sagt, etwas stärker machen,
Ja.
größer machen. Aber sozusagen in dem Kontext macht es keinen Sinn. Was soll den Bund hier stärker machen in der Zeit von
Also.
Antiochus? Und von daher ist eine Überlegung von Auslegern, und danach hier ist das übersetzt, die Rapaport vorzieht. Das Daniel 9 ist ja auf Hebräisch geschrieben, im Gegensatz zu dem ersten Teil vom Daniel-Buch. Aber es gibt eine Überlegung, ob es vielleicht aus dem Aramäischen ins Hebräische übersetzt worden ist. Und da gibt es wohl eine aramäische Wurzel, die dieser hebräischen Wurzel ähnlich ist und die Bedeutung entweihen oder den Bund brechen haben kann.
Oh, ah ja.
Wir werden nachher bei Abarbanel auch sehen, auch
Ja,
Abarbanel
genau.
übersetzt es anders.
Ja, genau. Darum
Ja,
meine
also es
Frage.
bleibt letztlich, ist es klar, dass es sich schon um irgendeine Form von Verletzung des Bundes handelt, kann man wohl sagen. Aber wie man das eben genau sprachlich erklären soll, aufgrund des Verbes, das da steht, ist ziemlich schwierig.
Naja, okay.
Von daher wird wahrscheinlich jede Übersetzung, die man sich ansieht, ein bisschen anders aussehen.
Danke.
Herr Müller, Sie sind noch stumm geschaltet.
Für wen ist diese mathematische Zahlenspielerei überhaupt wichtig? Weil wir wissen doch, dass also keine der Zahlen überhaupt eine Aussage über das sogenannte Ende der Zeiten macht. Also spielt es doch gar keine Rolle, ob das jetzt 490 Jahre sind oder 620. Ist wirklich egal. Warum wird das so detailliert hier dargestellt?
Das ist wirklich ein Charakteristikum dieser apokalyptischen Literatur, der Wunsch in Zeiten der Bedrängnis auszurechnen, wann das denn endlich vorbei ist. Das ist etwas in älteren Texten der Bibel, bei den Propheten gibt es sowas nie. Und auch später, das werden wir gleich noch im Text von Stemberger sehen. Die Rabbinen haben auch eine enorme Schwierigkeit und sagen, es ist eigentlich verboten, das Ende zu berechnen. Es wird kommen, wenn es kommen wird, aber man soll nicht anfangen, da zu rechnen. Das ist eine gewisse Richtung, die da ist, die versucht, und wir merken das ja auch bei Daniel versucht zu verstehen, versucht Verständnis zu gewinnen. Er hat den Engel, der ihm Dinge erklärt. Man geht davon aus, dass die Weltgeschichte ein geordneter Prozess ist, der von Gott vorherbestimmt ist und der nach bestimmten symbolträchtigen Zahlen abläuft. Und das versucht man sozusagen der Wirklichkeit aufzuerlegen. Und andererseits geht man damit schon auch elastisch um, weil die Zahlen eben wirklich, wie Sie sagen, nicht stimmen. Es kommt nicht wirklich aus. Aber es geht darum, die symbolische Bedeutung eben dieser Zahl 70 und der 7 mal 70 zu haben.
Ja, schon, aber die Kommentare, die wir hier lesen, die sind doch wesentlich später geschrieben worden. Also war das Interesse auch da schon noch da, so muss man sagen.
Die Kommentare versuchen irgendwie, weil sie ja, also sozusagen die Kommentare gehen davon aus, dass die Vision unter der Herrschaft von Antiochos dem Vierten verfasst worden ist. Weil das sehen Sie eben auch daran, dass von den antijüdischen Erlassen die Rede ist, aber man noch nicht weiß, dass sie vorbei sind. Also muss es vor dem Aufstand der Makkabäer gewesen sein. Und da bleibt eben nur die Zeit von 167 bis 164. Und sie versuchen dann irgendwo zu überlegen, wie kommen die Leute darauf, das zu berechnen, und versuchen das gleichzeitig mit unseren heutigen historischen Erkenntnissen in Verbindung zu setzen. Wohl auch schon aus der Annahme, dass zwar eine gewisse Elastizität da ist, aber die Leute ja nicht was völlig erfunden haben. Und auch irgendwo herauszufinden, was die wichtigen Punkte sind, wo man von einer Epoche auf die andere übergeht. Und das ist vielleicht sogar noch wichtiger als die speziellen Jahre, sondern eben zu sehen, die Zerstörung Jerusalems ist ein Kernpunkt, die Rückkehr aus dem Exil ist ein Kernpunkt. Dann eben Antiochos der Vierte, der den bisherigen Status quo von freier Religionsausübung ändert. Da kommt es vielleicht sogar noch mehr darauf an, als jetzt genau auszurechnen, wie kommen wir auf die 490 Jahre.
Okay.
Frau Heretsch.
Ich fand den Hinweis auf Seite 1 eigentlich schon ganz, ganz wichtig. 70 Jahreswochen und. Und 7 Jahre sind ja auch für das Judentum ein bedeutender Zeitabschnitt, ne, mit dem Hinweis auf die Brachjahre. Also irgendwie hängt es doch zusammen.
Ja, da sieht man eben, es soll ein symbolträchtiges, eine symbolträchtige Zeit gegeben werden. Und bei der ursprünglichen Variante von Jeremia, der eben wirklich von 70 Jahren gesprochen hat, da gibt es eben auch durch, in Verbindung mit den Brachjahren den Gedanken, weil eben unter anderem Israel auch die Brachjahre nicht eingehalten hat. Deswegen muss es jetzt 70 Jahre ins Exil, damit all die 70 Brachjahre, die im Laufe der Jahrhunderte nicht eingehalten worden sind, endlich das Land brachlegen kann. Das ist dann auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja, soweit also der Versuch, einen historischen Hintergrund, den historischen Hintergrund für die Vision zu erklären. Und jetzt kommen wir zu den Texten, denen es eben gar nicht mehr um die Historie geht, sondern die sich eben auch gefragt haben, was haben wir davon, wenn uns das Buch auf Antiochos auslegt? Wir leben heute in anderen Zeiten und haben andere Probleme. Und von daher werden wir sehen, eine ziemliche Elastizität da ist, wie man diese 70-Jahr-Wochen weiterinterpretieren kann. Ich habe auch zunächst noch mal zwei Beispiele von christlichen Auslegern, weil man wohl auch davon ausgehen muss, dass davon auch die jüdische Auslegung beeinflusst ist. Natürlich auch gerade wegen der messianischen Deutung von Seiten der Christen. Und da haben wir einmal eben einen Text von Hippolyts Kommentar zu Daniel, von dem wir ja auch letztes Mal schon einen hatten, und dann noch Origenes. Dann wird in Hippolyts Kommentar zu Daniel in 4,35 Daniel 9, 25 bis 27 auf das zweite Kommen Christi und die Zeit, in der es die Auferstehung der Toten geben wird, gedeutet. Nachdem die 62 Wochen vorübergegangen sind und Christus gekommen ist und das Evangelium an allen Orten verkündigt worden ist, und die Zeiten, also Jahre, vorübergegangen sind, und bleibt eine Woche, die letzte, in welcher kommt Elias und Henoch, und in ihrer Mitte erscheint der Greuel der Verwüstung, des Antichristen, Verderben der Welt verkündigend. Nachdem er gekommen, wird hinweggetan das Opfer- und Trankopfer, Daniel 9, 27, welche jetzt dargebracht werden an allen Orten und Nationen Gottes. den Text Daniel 9, 26 bis 27, der in früheren Zeiten auf Antiochos den vierten Epiphanes bezogen wurde, bezieht Hippolyt auf den kommenden Antichristen und macht ihn in Verbindung mit der synoptischen Apokalypse, das ist die Rede Jesu auf dem Ölberg in Matthäus 24 und den Parallelen bei Markus und Lukas und der Johannesapokalypse, zur Grundlage seiner ausführlichen und detaillierten Schilderung der Endzeit, die enden wird, wenn der Sohn Gottes, welcher empfangen hat, alle Gewalt des Irdischen und des Himmlischen, Matthäus 28, 18, verwirren wird die ganze Welt und die in ihr seienden Elemente zur Rache der Heiligen mit der Gewalt der Engel und der Herrlichkeit des Vaters gekommen, wenn er kommt, verherrlicht zu werden in allen seinen Heiligen und sich wunderbar zu erweisen in allen, 2. Thessalonicher 1, 10, die ihn anrufen, zu vergelten denen, die uns bedrängten, Drangsal, uns aber den Bedrängten Ruhe, 2. Thessalonicher 1, 6. Danach wird es einen Endzeitkampf zwischen dem Greuel, das heißt dem Antichristen, und Christen geben. Aber wie Jesaja und Paulus vorhergesagt haben, wird Christus den Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes umbringen. Dann wird auch die Auferstehung stattfinden und die Gerechten werden leuchten, wie die Sonne scheint in ihrer Herrlichkeit. Matthäus 13, 43. Zum Abschluss ist es noch interessant, Origenes Auslegung von Daniel 9, 24 bis 27 über die 70 Wochen und den Gräuel der Verwüstung, in der er die Merkmale der christlichen Bibelauslegung darstellt und unter anderem die Zerstörung Jerusalems deutet, folgen zu lassen. Das kommt im Übrigen bei Origenes in seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium, eben zu der Endzeitrede. Die Reden Daniels wirklich zu verstehen, ist aber niemandem möglich, außer dem Heiligen Geist, der in Daniel war. Um die ganze Rede über die Wochen und über den Gräuel der Verwüstung, von dem er spricht, offenbar zu machen. Wenn aber auch wir einiges zu dieser Stelle darlegen sollen, wie es uns richtig scheint, muss man sagen, dass diese Rede die 70 Jahre zu zeigen scheint, die nach der Ankunft unseres Heilandes waren. Diese Woche nämlich, die wegen der 7 Jahrzehnte Woche genannt wird, bestätigt das Vermächtnis für viele, als auch die Apostel Christi, die sich nach seiner Himmelfahrt dem Gebet und der Lehre widmeten, von Gott zur vollen Kenntnis des Willens, der vom Heiligen Geist eingegebenen göttlichen Schriften erleuchtet wurden. Also das Kommen des Heilands ist das Jahr Null und im Jahre 70 haben wir die Zerstörung des Tempels. Also auf die Weise kommt er auf die 70 Jahre. In der Mitte der Woche aber, das heißt nach 3,5 Jahrzehnten, wurde das Opfer des Altares hinweggenommen. Das heißt, in 35 Jahren wurde erfüllt, was geschrieben war. In der Mitte der Woche werden Opfer und Trankspende weggenommen. Damals kam aber auch über den Tempel, der in Jerusalem war, der Gräuel der Verwüstung von Tempel und Stadt. Zu der Zeit nämlich, als sie die Stadt Jerusalem von einem Heer umgeben sahen, Lukas 21, 20, damit sie erkennen sollten, entsprechend dem, was der Heiland übers prophezeit hatte, dass seine Verwüstung nahte, Matthäus 23, 38. Und dieser Gräuel der Verwüstung, der am Tempel von einem Heer angerichtet wurde, welches Jerusalem einschloss, wird vom Propheten als bis zur Vollendung der Zeit dauernd bezeichnet, so dass die Vollendung der Welt über die Verwüstung Jerusalems und des Tempels, der in ihm ist, hereinbricht. Ja, das ist eben aus dem Kommentar zum Evangelium nach Matthäus von Origenes. Ja, soweit diese beiden christlichen Texte, dazu Anmerkungen. Also der Unterschied zwischen beiden ist eigentlich, also Hippolyt bezieht es auf die zweite Ankunft Jesu und bezieht daher den Gräuel der Verwüstung auf den Antichristen. Also es ist etwas, was noch aussteht und wo auch gar nicht so sehr ein konkretes Jahr zu berechnen scheint. Während Origenes ist eigentlich historisierend auf die Geburt Jesu und auf die Zerstörung Jerusalems, die ja bereits stattgefunden haben zu seiner Zeit, bezieht. Und von daher den Gräuel der Verwüstung auch nicht als den Antichristen sieht, sondern als den Greuel, der an Jerusalem und am Tempel verübt wird. Also man sieht auch schon, diese beiden christlichen Ausleger gehen durchaus auch schon sehr auseinander in dem, wie sie es interpretieren. Herr Müller.
Ja, hier ist aber von zur Rache, Lukas 18,7 aufgerufen. Ist das tatsächlich Rache in unserem Sinne gemeint? Was ist Rache hier als Verdeutung?
Ich muss gestehen, ich habe die Lukas-Stelle nicht nachgesehen, aber
das ist Neckermann.
In den apokalyptischen Texten des Neuen Testamentes gibt es durchaus, auch wie in denen der hebräischen Bibel, den Gedanken der Rache, auch im endzeitlichen Rahmen, der darin besteht, dass die Frevler vernichtet werden. Da ist auch gerade die Johannesapokalypse ist voll von solchen Bildern.
Ja, normalerweise wird dann über Strafe oder Ausgleich oder Vergeltung sogar. Aber Rache hat ja dermaßen einen negativen Touch.
Ja. In unserem heutigen normalen Sprachgebrauch, aber es gibt Leute, die durchaus nicht der Meinung sind, dass das etwas Problematisches ist. Und das kann man auch ein bisschen schon sprachlich, zumindest im Gebrauch der hebräischen Bibel, nachweisen. Denn in vielen Kontexten, wo von Rache Gottes gesprochen wird, wird ziemlich schnell deutlich, dass es eigentlich um das Rache in dem Fall etwas mit Rechtschaffen zu tun hat, dass es nämlich geschieht in einer Situation, wo menschliche Rechtssysteme versagen und von daher die Rache Gottes als etwas, ein Wiedergutmachen des Unrechts gebracht wird. Also da ist durchaus nicht dieser negative Beigeschmack, den wir heute oft dabei haben, mit integriert. Ich suche gerade mal den Vers bei Lukas, um genauer den Kontext zu sehen. Einen Moment.
Ich glaube, bei Daniel steht Nekama. Ich habe es aber auch noch nicht gefunden.
Ich bin gar nicht sicher, ob das in dem Kapitel vorkommt.
Das weiß ich auch nicht.
Also dann müsste man jetzt im Griechischen nachgucken, denn bei Lukas 18,7, also sobald jetzt es zumindest Luther steht, sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, also nicht Rache üben. Und, ja. Und das ist genau, und dann heißt, also es heißt, es geht hier um das Gleichnis von dem Richter und der Witwe, und der Richter will der Witwe kein Recht verschaffen. Und dann heißt es eben, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dann kommt das wohl eben auch das Zitat in die Nähe von Daniel bringt, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Denn dieser Ausdruck des Menschensohnes kommt ja aus Daniel 7 und wird auf Jesus bezogen. Also von daher scheint es hier gerade eben um einen Text zu handeln, wo die Rache gerade eben keine Rache, eine Rache ist die Gerechte. Ich schaue gerade mal im.
Könnte sein, ja.
Ich schaue gerade mal im griechischen Text nach, in der Hoffnung, dass man griechisch ausreicht, um das einschätzen zu können. Im griechischen Text, das ist engdixesin, da ist auch die Wurzel Gerechtigkeit drin, Gerechtigkeit tun.
Aha. Ja. Das macht Sinn, ja. Mhm. Ja,
also von daher kann ich jetzt, die Übersetzung, die wir hier von Hippolyt haben, ist eine Übersetzung von Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich vermute mal, der Übersetzer wird seinen Grund gehabt haben, warum er es mit Rache übersetzt hat. Aber es ist in dem Sinne Rache im Sinne der von Gerechtigkeit
Okay.
schaffen.
Gut.
Ja, ich denke, wir sehen hier schon mal, dass eben auch diese christlichen Ausleger eigentlich nicht mehr an Antiochus dem Vierten interessiert sind und an den Religionserlassen, die da waren. Und andererseits machen sie sich auch nicht verrückt mit den Zahlen, könnte man sagen. Also sie haben da eine Prophetie für die Endzeit, wann die kommen soll, und sie versuchen es in ihrem Sinn auszulegen, aber rechnen jetzt nicht genau nach, wie das denn funktionieren soll. Und das ist eigentlich durchaus ähnlich in dem, was uns Günther Stemberger, Professor Emeritus für Judaistik an der Universität Wien, eben auch schreibt über die rabbinische Skepsis in der Berechnung des Endes. Das Buch Daniel hat in der jüdischen Tradition von Anfang an eine große Bedeutung. Wie die zahlreichen auf Daniel bezogenen Texte in Qumran belegen, was kein Wunder ist, denn in Qumran war ja auch eine akute Endzeiterwartung angesichts der römischen Herrschaft da, wie aber auch Josephus in den jüdischen Altertümern 1086 folgende deutlich macht. Von besonderem Interesse waren immer schon eine Reihe von Stellen in Daniel 7 bis 12, die Ansätze für eine Berechnung der Endzeit boten und christlich von Anfang an auf Jesus als den verheißenen Messias interpretiert wurden. Jüdischerseits hat man dieses Interesse an Endzeitberechnungen in rabbinischer Zeit zurückgedrängt. Erst im Mittelalter setzte sich diese Deutung von Daniel als ein wichtiger Interpretationsstrang durch, neben dem sich aber stets die Ablehnung jeder Form von Berechnung des Endes als zweiter Strang gehalten hat. Der einzige Text des palästinischen Judentums, der näher auf die Zeitangaben von Daniel eingeht, ist der Seder Olam Rabba, eine gewöhnlich mit Rabbi Yosef bar Chalafta verbundene und ins zweite oder dritte Jahrhundert datierte Schrift. Aus dem hatten wir auch schon mal ein paar Auszüge. Nach dem Seder Olam in Kapitel 27 über die 70 Jahre des Exils gemäß den Worten Jeremias gesprochen hat, beginnt Kapitel 28 mit dem Zitat von Daniel 2,1, dem Traum Nebukadnezars in seinem zweiten Jahr. Wie der Text ausführt, zählt die Schrift ab der Zerstörung des Tempels. Nach einigen Anmerkungen zum Tod Zidkias im selben Jahr wie Nebukadnezar fasst der Text etwas unvermittelt zusammen. Nebukadnezar regierte 45 Jahre, Evil-Merodach 23, Belshazzar 3. Zu 45 Regierungsjahren Nebukadnezars kommt der Seder Olam offenbar, indem man ab der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar unter Joachim rechnet, also 8 Jahre vor der Gefangennahme Joachims einsetzt, siehe die Kombination von Daniel 1,1 mit Jeremia 52,28 und 2 Könige 24,12 in Seder Olam 25. Es folgen die Zitate von Daniel 7,1 und 8,1, Traum und Vision Daniels im ersten bzw. dritten Jahr Belshazzars und dann das Gastmahl von Daniel 5, in dem Belshazzar die aus dem Tempel Jerusalems geraubten heiligen Geräte verwendet und in derselben Nacht stirbt. Siehe, 70 Jahre sind es, seit Nebukadnezar König wurde. 70 weniger eines, seit er Joachim besiegt hatte. Und noch ein Jahr Babylons. Darius stand auf und vollendete es. Im ersten Jahr, nachdem Darius, der Sohn des Xerxes, aus dem Stamm der Meder, König über das Reich der Chaldäer geworden war. Daniel 9,1. Und du findest sonst kein Jahr für Medien in den Schriften, außer diesem einen. Der Text bietet keine explizite Begründung für diese nur knapp kommentierte Zusammenstellung von biblischen Texten. Doch wenn man in Daniel 9,2 weiterliest, findet man, wie Daniel gerade in diesem ersten Jahr des Darius die Bedeutung der 70 Jahre nach Jeremia zu ergründen sucht. Aus dieser Formulierung, ich suchte Verständnis in den Büchern, erschließt babylonischer Talmud Megillah 12a, dass auch Daniel bei der Berechnung der 70 Jahre geirrt hat. Für den Kontext des Seder Olam ist das Abbrechen der Zitatreihe vor diesem entscheidenden Satz von Daniel 9,2 ein klarer Hinweis, worum es im bisherigen Text gegangen ist. Eben um die Berechnung der 70 Jahre in der Aussage Jeremias. Deshalb fasst der Seder Olam zuerst schon die Regierungszeiten von Nebukadnezar, Evil-Merodach und Belshazzar zusammen und kommt damit auf 71 bzw. bei Einrechnung von Überschneidungen in den Regierungsjahren eben 70 Jahre. Zum Zeitpunkt des Gastmahls Belshazzars sind es aber dann doch erst 70 weniger eines, die zählen, und der Meder Darius muss das eine Jahr auf die 70 Jahre der babylonischen Herrschaft ergänzen. Auch wenn es der Text nie richtig explizit macht, geht doch alles darum, den richtigen Ausgangspunkt für die 70 Jahre im echten Herrschaftsantritt Nebukadnezars zu finden, nämlich den Beginn seiner Herrschaft über Jerusalem. Auch sonst richtig zusammenzuzählen, eine Aufgabe, an der nicht nur Belshazzar scheitert, sondern auch Daniel. Diese Warnung vor dem Sich-Verrechnen ist in manchen Texten des babylonischen Talmud nahezu ein Leitmotiv. In palästinisch-jüdischen Texten hingegen kaum belegt. Bei aller Gefahr, bestimmte rabbinische Motive vorschnell zu verallgemeinern, darf man doch wohl den Gedanken auch im palästinischen Judentum voraussetzen und zum Verständnis des Seder Olam verwenden. Hieronymus zitiert in seinem um 407 entstandenen Daniel-Kommentar zu 9, 24 bis 27 eine Reihe früherer christlicher Auslegungen und fügt daran seine eigene Formulierung einer jüdischen Auslegung in Paraphrase, damit der Sinn deutlicher werde. Die eindeutig christlich gefärbte und auch ziemlich verwirrende Wiedergabe des Hieronymus scheint zu besagen, dass die Juden die 70 Jahrwochen vom ersten Jahr des Darius bis zur Niederlage Bar Kochbas, also im Jahr 135, rechneten, und zwar zuerst die 62 Wochen bis zur Zerstörung des Tempels zählten, das wäre 70, dann 7 Wochen bis zur Errichtung der Elia Capitolina. Dass die 7 Wochen bei Daniel zuerst genannt sind, also vor den 62, sei eine stilistische Eigenheit und habe keinen Einfluss auf die Deutung. Und Elia Capitolina, eben die heidnische Stadt, die Hadrian anstelle des im Jahre 70 zerstörten Jerusalem hat errichten lassen. Bisher ging man in der Forschung mehrheitlich davon aus, dass die Errichtung von Elia Capitolina nach 135 oder 135 mit der Niederlage Bar Kochbas stattgefunden hat, als sozusagen Rache Hadrians für den jüdischen Aufstand. Aber nach neueren archäologischen Funden es scheint es immer wahrscheinlicher, dass es umgekehrt war, dass erst Hadrian sich entschlossen hat, diese heidnische Stadt zu gründen und dass diese Entweihung Jerusalems einer der Gründe für den Ausbruch des Bar Kochba-Aufstandes war. In den Grundzügen ist die Darstellung des Hieronymus trotz aller Schwierigkeiten durchaus plausibel, auch wenn nur einzelne Stücke davon jüdisch belegt sind. Ein späterer Einsatz der 70 Jahrwochen und damit ihre Streckung bis zu Bar Kochba könnte auf die christliche Verwertung von Daniel 9 reagieren, ebenso aber auch auf jüdische Kalkulationen, die vielleicht in dem Text eine prophetische Ermutigung zum großen Aufstand gegen Rom in den Jahren 66 bis 70 sahen und nach dessen Scheitern am Eintreffen der Verheißungen völlig verzweifelten. Ein Neuansatz des Endes der 70 Wochen in der Zeit Bar Kochbas ist allerdings nach dessen katastrophalem Scheitern nicht denkbar. Wir wissen nicht, aus welchen Kreisen oder Traditionen Hieronymus seine Information hat. Es muss durchaus nicht das Rabbinat sein, von dem allein uns jüdische Schriften aus dieser Zeit erhalten sind. Auf den ersten Blick geht es im Seder Olam nur um die 70 Jahre des Exils. Doch steht wohl kaum die biblische Vergangenheit für sich im Mittelpunkt des Interesses. Denn zwischen dem Zeichen an der Wand und dem Tod des Königs in derselben Nacht zitiert der Text Jesaja 21,8 folgende Verse, die vom Fall Babels sprechen, zugleich aber über diesen Zusammenhang hinausweisen. Ausspruch über Duma, aus Seir ruft man mir zu, Wächter, wie lange noch dauert die Nacht? Dazu kommt die Verheißung von Psalm 121, 4. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Für die rabbinische Tradition ist statt Duma Roma, Rom zu lesen. Das geht im Hebräischen auch insofern ganz gut, als das hebräische D, also das Dalet, sehr ähnlich ist dem hebräischen R, dem Resh. Es ist eigentlich nur eine Frage, ob es eine Ecke, eckige, eine Kante oder eine Rundbiegung ist. Ich habe Ihnen die Buchstaben in der Fußnote gegeben. Da können Sie schon sehen, dass man die nicht unbedingt immer so leicht unterscheiden kann. Und die Vokalisierung, ob man das mit U oder O vokalisiert, ist sowieso nicht vom Konsonantentext abhängig. Und auch Seir, eben über Edom, der Esau, der in Seir lebte, aus dem die Edomiter hervorgehen, gilt als Chiffre für Rom. Damit aber wird die historische Frage nach der Berechnung der 70 Jahre des Exils zum Paradigma für die das Judentum stets viel bedrängendere Frage nach der Dauer seines eigenen Exils, seiner Knechtschaft unter römischer Herrschaft, besonders unter einem christlich gewordenen Rom, das sich ständig auf die Bibel beruft, um Israel von seinem Glauben abzubringen. Auf die Frage, wie lange noch die Nacht dauert, wird Israel zum Ausharren gemahnt. Er schläft nicht, der da wacht über Israel. Das urplötzliche Ende Belshazzars nach einer durchfeierten Nacht ist somit Zeichen. Genauso plötzlich wird die Erlösung kommen. Ihren Zeitpunkt zu berechnen ist gefährlich und führt nur zu gottwidrigem Handeln. Gott kann man einfach nicht ausrechnen. Dass diese Deutung nicht von außen in den Seder Olam hineingetragen ist, zeigt die Fortsetzung des Textes. Auf das Zitat von Daniel 9, 23 bis 24, die 70 Jahrwochen, folgt die Aussage des Rabbi Yosse. 70 Jahrwochen, gleich 94 Jahre, seit der erste Tempel zerstört wurde, bis der zweite Tempel zerstört wurde. 70 Jahre, die er zerstört und 420 Jahre, die er erbaut war. Kapitel 29 kommt wiederum auf die Berechnung der 70 Jahre von Daniel 9,2 zurück und Kapitel 30 gliedert nochmals die Zeit des zweiten Tempels auf, bevor eine Reihe von kurz kommentierten Bibelversen mit dem Bekenntnis endet: Wie schwierig sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. Psalm 139, 17 bis 18. Das ist zugleich das Ende der gesamten Schrift. Dieser Schlussakkord des Werkes scheint den schon in Seder Olam 28 im Hintergrund nachklingenden Gedanken zu unterstreichen, dass man die biblische Geschichte nicht einfach durch Zusammenfügen von Zahlen strukturieren und berechnen kann. Vor allem aber, dass die Betrachtung der von Daniel vorgegebenen Zahlen nur in einem Bekenntnis der unerforschlichen Weisheit Gottes münden kann. Man kann selbst die Heilszeit nicht ausrechnen, darf sich aber auch nicht durch die Berechnungen anderer verwirren lassen. Ja, soweit eine gewisse Distanzierung von all den Berechnungen hier in dem nicht ganz einfachen Text, sowohl von dem Seder Olam als auch der Interpretation von Stemberger dazu. Anmerkungen dazu. Herr Müller?
Diese Endzeitberechnung, ob richtig oder falsch, nehmen wir mal an, sind auch geglaubt worden. Das heißt also, was waren die Konsequenzen im Volk, wenn sie daran glaubten?
Das Problem ist immer, was passiert, wenn das Datum, das errechnet worden ist, nicht eintrifft? Dann
Nein, hat man ein Problem. Das Problem ist, was tue ich, wenn ich glaube, was er sagt, dass es in so und so vielen Jahren oder Tagen eintritt? Wie ändere ich mich? Oder was tue ich, um was zu erreichen?
Das ist vielleicht gerade ein Grund, warum die Rabbinen da skeptisch sind. Denn wenn das sozusagen vorberechnet ist, ist es völlig egal, was ich tue. Es wird in jedem Fall passieren. Und dann könnte man sogar sagen, da muss ich mich auch gar nicht mal ethisch gut benehmen, denn das Ende wird sowieso kommen. Auch normalerweise ist das Charakteristische dieser Berechnung, ja, wie es eben auch schon im ursprünglichen Daniel-Text ist, etwas, dass das Ende immer als sehr nah bevorstehend gesehen wird, dass man das zu eigenen Lebzeiten erwartet. Das haben wir auch bei Paulus. Es gibt auch in den Paulusbriefen Texte, die sagen, vielleicht werden einige noch am Leben sein, wenn Jesus wiederkommt. Auch das frühe Christentum hatte diese Sicht teilweise und musste eben auch damit leben, dass das nicht passiert ist. Und das führt jedes Mal zu einer Glaubenskrise und entweder geht die Bewegung dann unter oder man hat eine neue Berechnung oder man hört mit den Berechnungen überhaupt auf. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, die offen stehen. Frau Krüger-Dohm.
Dieses Problem wurde mal in einem Hörspiel vom Südwestrundfunk thematisiert und die Menschen haben sich damals ziemlich unmoralisch verhalten. Im Hinblick auf eine Ankündigung von einer Katastrophe oder eines Ereignisses. Und hinterher ist das aber nicht eingetroffen. Und diese ganze Handlungsweise der Menschen, die entlarvte sie also in ihrer Verkommenheit dann. Und damit endete das dann. Also fand ich jetzt ganz interessant in dem Zusammenhang. Ja,
passt genau jetzt hier, das wo wir gerade darüber gesprochen haben. Es gibt auch durchaus dann in der rabbinischen Tradition eben zusammen mit der Distanzierung davon, das Ende zu berechnen, das sozusagen gewisser Kompromiss zu sagen, das ist auch ähnlich so, wie ja auch für den Auszug aus Ägypten unterschiedliche Zeiten angebracht werden, geben, die auch schwierig zu berechnen sind. Und dazu sage, also eigentlich gibt es einen Zeitpunkt, den Gott berechnet hat, aber es kann sein, dass entweder Gott vorher Mitleid hat oder dass Israel sich so gut, oder wenn Israel sich wirklich ganz gut bemüht und ganz nach der Tora lebt, wird vielleicht auch das Datum vorverlegt werden. Also auch gerade da, um diesen moralischen Aspekt reinzubringen, gibt es auch diesen Gedanken, dass man mit gutem Handeln vielleicht das Herbeikommen des Endes beschleunigen kann. Oder das ist etwas, und da wird gerne ein Vers aus dem Hohen Lied genommen, da heißt es, mein Geliebter hüpft über die Berge und die Hügel, was immer auf Gott ausgelegt wird und ist dann plötzlich da. Sozusagen, Gott hat zwar sich irgendwas ausgerechnet, wann er das Ende bringen will, aber es kann auch sein, dass es plötzlich viel früher bringt. Ja? Alle diese Varianten sozusagen existieren.
Wir leben im Moment, wenn wir mal unsere aktuelle Politik angucken, wir leben im Moment mit der Prävention. Das heißt also, wir haben die Vorstellung, dass also in ein paar Jahren entweder der Russe kommen könnte oder dass Iran Israel angreift und beide bereiten sich vor. Wenn ich also an einen Punkt glaube, dass der eintritt, obwohl ich weiß, dass es auch sein könnte, er kommt nicht, und ich bereite mich nicht vor, ist das absolut verwerflich. Wenn ich mich aber vorbereite und er kommt nicht, der Punkt, kann ich mir nichts vorwerfen, dass ich nicht das Notwendige getan habe. Und so ist es hier.
Das auch. Wäre dann
deshalb wundert sozusagen mich,
von vorne.
Deshalb wundert mich, dass da keinerlei Konsequenzen gefordert wurden oder auch durchgeführt wurden. Das heißt also, im ethisch-religiösen Sinne natürlich.
Ja. Denn gerade so, wie Sie es darstellen, wäre man ja sozusagen nach allen Seiten abgesichert. Man bemüht sich und handelt ethisch gut und wenn es halt nicht passiert, dann passiert es halt nicht. Also ich denke, man kann schon dem Gebet Daniels entnehmen, dass für ihn natürlich ein ethisches Verhalten dazugehört. Und es geht ja auch letztlich darum, dass diejenigen, die der Tora treu bleiben, die Gott treu bleiben und die jetzt leiden, dass die dann auch erlöst werden. Und umgekehrt steht natürlich schon auch der Gedanke der Bestrafung derer, die von der Tora abgefallen sind da. Also da das Kommen der Endzeit auch den Gedanken eben von Belohnung der Gerechten und Strafe für die Ungerechten hat, ist natürlich der moralische Aspekt in dem Sinne auch da. Aber es ist Tatsache, dass wirklich heute es große Gruppen gibt, die wirklich meinen, dass das Ende der Zeiten bevorsteht. Und ich denke, gerade bei den evangelikalen Christen, die vor allem in den USA sind, hat das ja auch mit der Gründung des Staates Israel etwas zu tun. Das fing eigentlich schon im 19. Jahrhundert mit anglikanischen Theologien, hauptsächlich in England, an, die gesagt haben, dass es Voraussetzung für die Wiederkunft Jesu ist, dass die Juden sich wieder in ihrem Land sammeln. Darum unterstützen alle diese Bewegungen den Staat Israel fast fraglos. Der Haken an der Sache aus jüdischer Perspektive würde ich sagen, dass wir sozusagen nur ein Mittel zum Zweck sind und am Ende der Zeiten müssen die Juden sich entweder bekehren oder wer sich nicht bekehrt, wird vernichtet werden. Also es ist keine so wahnsinnig attraktive Endzeitvision, würde ich sagen. Aber die meisten Israelis ignorieren das und sind froh darüber, dass sie von solchen Leuten erstmal politisch unterstützt werden. Und da sind natürlich auch die messianischen Wehen, die gehören dazu. Und das macht eigentlich diese Bewegungen gefährlich, weil sie, und das sind natürlich auch bestimmte Texte aus Ezechiel, die dazukommen, Gog und Magog, der Krieg am Ende, dass es die Erlösung eben nicht ohne einen blutigen Krieg und die Vernichtung der Bösen geben kann. Und das heißt, dass, und eben auf politische Realität umgemünzt heißt das, dass die Leute kein Problem haben, blutige Kriege zu führen. Denn der heilige Rest wird ja gerettet werden und alle anderen, was soll's? Das macht das auf politischer Ebene wirklich konkret gefährlich.
Und solche Gruppierungen gibt es auch in den Niederlanden.
Bitte?
Gruppierungen, die so denken, gibt es auch in den Niederlanden. Es ist nicht so
Ja,
groß, aber
ich
die gibt
denke,
es.
in allen europäischen Ländern gibt es die auch. Die amerikanische Bewegung ist eben die stärkste, aber die haben durchaus auch in Deutschland gibt es solche Gruppen. Größte politische Einfluss ist eben in den USA. Ja. Wobei man Trump keinesfalls als einen klassischen Evangelikalen sehen kann. Er ist ja nicht wirklich fromm. Aber er kann durchaus auch für ihre Zwecke vielleicht benutzbar sein. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie es im Mittelalter mit den jüdischen Endzeitberechnungen weitergeht. Dazu schreibt Stemberger, es ist auffällig, wie wenig die hebräische Apokalyptik im 7. Jahrhundert und dann in der Zeit der Kreuzzüge direkt auf Daniel Bezug nimmt. Also im 7. Jahrhundert, da haben wir ja einerseits die Eroberung Jerusalems durch die Perser, das ist noch vor dem Islam, durch die zoroastrischen Perser und dann die Rückeroberung durch die Byzantiner unter Heraklius, dann der Islam, der beginnt. Das sind alles Dinge, und man merkt es eben auch in den frühesten Suren des Koran, diese akute Endzeiterwartung, die da war. Und es gibt auch jüdische apokalyptische Schriften aus der Zeit, aber eben weniger auf Daniel Bezug nehmen. Und ähnlich natürlich die Zeit der Kreuzzüge, die ja auch viel Unheil über die Juden gebracht hat und natürlich auch wieder Endzeitstimmung provoziert hat. Dagegen findet man häufig die Verwendung der Zahlenangaben Daniels für die von den Rabbinen noch so gemiedene Berechnung von Daten der endzeitlichen Erlösung in der klassischen jüdischen Literatur des Mittelalters, beginnend mit Saatja Gaon 882 bis 936. Der eben auch in der arabischsprachigen Welt lebt, der auch die Tora ins Arabische übersetzt hat und auch sein Kommentar ist auf Arabisch. Saatja befasste sich mit der Auslegung der Endzeitaussagungen von Daniel, sowohl in seinem Kommentar zu Daniel wie auch in seinem Hauptwerk Emunot veDeot, Glaubenssätze und Meinungen. Das war damals ein ziemlich übliches philosophisches Genre, dessen 8. Traktat dem Thema der Erlösung gewidmet ist. In beiden Schriften wendet er sich gegen christliche Auslegungen und deren falsche Berechnungen der Angaben Daniels, besonders deutlich im Kommentar zu Daniel 9, 24 bis 27. Im Anschluss an rabbinische Aussagen versteht er die 70 Wochen als die 490 Jahre von der Zerstörung des ersten zu jener des zweiten Tempels. Ihr erster Abschnitt sind die 7 Wochen von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Erlaubnis des Wiederaufbaus durch Kyros. Es folgen die 62 Wochen seines Bestands. Die Rabbinen geben dafür 420 Jahre an, doch Saatja rechnet hier auch die Jahre der Unterbrechung des Aufbaus ein. Die eine Woche von Daniel 9,27 ist nach den 62 Wochen anzusetzen, wenn das hohe Priestertum ein Ende findet. Der Singular Gesalbter ist wie die anderen Singulare im Kontext generisch zu verstehen. Das Verbum Hikaret, er wird abgeschnitten werden, bezieht sich biblisch auf ein Abschneiden aufgrund eigener Schuld. Ja, soweit Saatja, eben die Stadt bis zu Antiochos dem Vierten zu gehen, bis zur Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70. Und das finden wir auch noch mehr ausgeführt bei Don Yitzhak Abarbanel, den wir ja schon die ganze Zeit begleitet haben durch seinen Kommentar zu den Visionen Daniels. Und siehe, diese Wochen sind die Jahre, die sich auf 490 Jahre belaufen. Und sie sind zweifellos von der Zerstörung des ersten Tempels bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Denn 70 Jahre war das babylonische Exil und 420 Jahre bestand der zweite Tempel. Zusammen waren es also 490 Jahre, wie der Gaon, also Saatja, erklärt hat. Und so legten es unsere Weisen seligen Angedenkens im Seder Olam aus. Und dies musste erklärt werden, da Daniel dachte, dass nach ihrer Rückkehr aus Babylon bei jener Heimsuchung, also Heimsuchung im positiven Sinn, dass Gott sie heimsucht, dass sie zurückkehren können, ihre Schuld vergangen und beendet sein wird, nach Psalm 73, 19, und die Kinder in ihr Gebiet zurückkehren werden, Jeremia 31, 16. Daher teilte ihm der Engel mit, dass es nicht so ist, dass die Heimsuchung in Babylon keine vollständige Erlösung war. Denn es wird in ihr keine Sammlung der Exilierten und aller Stämme geben. Nur weniger von Juda und Benjamin und von denen, die sich ihnen angeschlossen hatten. Von denen, die in Babylon waren. Und auch nicht alle, nur der Abfall unter ihnen. Und als sie nach Jerusalem hinaufzogen, waren sie keine freien Menschen, sondern geknechtet. Einmal unter Persien und Medien, dann unter Griechenland und auch unter die Römer. Und einmal haben sie sich gegen sie erhoben. Und die Hasmonäer und das Haus des Herodes haben als Könige geherrscht. Der jeweils Stärkere hat sich durchgesetzt. Und es herrschte über sie kein König aus dem Samen Davids. Es gab auch keine Urim und Thummim und keine Bundeslade. Keine Cherubim, keine Shechinah, Gottes Gegenwart, kein Salböl und keine Prophetie. Also das ist alles, was der Zeit des zweiten Tempels im Vergleich zur Zeit des ersten Tempels gefehlt hat. Und all dies lehrt, dass es keine vollständige Erlösung war, sondern eine Heimsuchung, die der Ewige ihnen erwies, sie auf ihren Boden zurückzuführen. Und sie machten ein Haus für den Ewigen mit der Erlaubnis des Kyros und in dem Maß, wie er es ihnen erlaubte. Und da sie nicht auf einem guten Weg gingen, böser handelten als ihre Väter, fand ihre Herrschaft ein Ende und wurde ihr Königreich abgeschnitten. Und darüber heißt es, nach 70 Wochen wird es abgeschnitten, 924. Das heißt, 490 Jahre vom babylonischen Exil und dem Bestehen des zweiten Tempels werden ihr Erfolg und die Ehre Jerusalems abgeschnitten werden und aufhören. Und wisse und verstehe von da an, wo das Wort ausging, zurückzubringen und Jerusalem zu erbauen, bis zum Maschiach Nagid. Vers 25 will sagen, wisse und verstehe, was sich tatsächlich aus dem Wort Jeremias ergab, das sich in jedem Fall erfüllte, nach Jerusalem zurückzuführen und den Tempel zu erbauen und so weiter. Und Maschiach Nagid erklärte Josef Ben-Gurion auf den gesalbten Priester, also Joshua ben Jehozadak, denn er brachte in Jerusalem das Opfer dar, sobald sie hinaufgezogen waren, obwohl der Tempel noch nicht erbaut war, wie es im Buch Esra erläutert wird, Esra 3,3. Und die Tora nannte den hohen Priester so, wie es heißt, wenn der gesalbte Priester. Und Rashi legt es auf Kyros aus, wie es heißt, so spricht der Ewige zu seinem Gesalbten, zu Kyros, Jesaja 45, 1. Denn von da an, wo der erste Tempel zerstört wurde, bis zu Kyros, der erlaubte, ihn zu erbauen, waren 70 Wochen. Und Ibn Ezra und Ramban in seinem Disput mit Pietro Paolo legten es auf Zerubbabel aus, der vom Samen Davids war. Also der Disput ist das, die Disputation von Barcelona, in die Ramban hineingezwungen wurde mit einem christlichen Gegenpart, dem zum Christentum konvertierten Juden Paolo Cristiano, wo es eben darum ging, darüber zu disputieren, was die wahre Religion ist. Und was Ramban dann dazu gezwungen hat, das Land zu verlassen, woraufhin er dann nach Akko gekommen ist. Ja, aber und er hat eben auch diese messianische Interpretation auf Zerubbabel. Und da Zerubbabel eben nicht zum König erhoben wurde, wurde er Nagid und nicht König genannt. Und der Tempel bestand weiter, bis die Römer kamen, 62 Wochen. Das heißt, 434 Jahre, abgesehen von einer Woche, die zur Vollendung der Wochen übrig bleibt, als die Römer kamen und gegen die Städte Judas und gegen Jerusalem kämpften, bis seine Mauern niedergingen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte abgeschnitten werden und nichts haben. Und die Stadt und das Heiligtum wird das Volk eines Anführers, der kommt, vernichten. Und dies können wir auf den hohen Priester auslegen, dessen Dienst aufhörte. Also das ist nicht der hohe Priester. Moment, ich habe hier gerade starke Polizeisirenen. Moment. Schlimmstenfalls ist gerade Netanjahu vorbeigefahren. Okay, zurück zu unserem hohen Priester. Also das ist nicht Honio der Dritte, von dem wir in der modernen Auslegung gehört haben, sondern es geht grundsätzlich eben, dass der hohe Dienst des hohen Priesters natürlich mit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 aufhörte. Und dies können wir auf den hohen Priester auslegen, dessen Dienst aufhörte, und auf Agrippas, den letzten König, dessen Herrschaft aufhörte. Das war eben der Enkel des Herodes, der noch nominell als König geherrscht hat, aber natürlich ein Vasall der Römer war und eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Christlicherseits taucht er in der Apostelgeschichte auf, nämlich in der Apostelgeschichte 25, wo ihm Paulus als Gefangener vorgeführt wird, bevor er nach Rom gebracht wird. Ja, denn eben, warum wird der Gesalbte auf den hohen Priester und auch auf Agrippas ausgelegt? Denn der König wird Gesalbter des Ewigen genannt. Und er, also der Verfasser, schrieb die Vernichtung dem Volk zu, da er Titus den Tempel nicht zerstören wollte, wie es Josef Ben-Gurion erwähnte. Das ist die Tradition des Josephus Flavius, der natürlich den flavischen Kaisern schmeicheln wollte und daher immer wieder schreibt, auch in seiner Darstellung des jüdischen Aufstandes, dass Titus den Tempel eigentlich nicht zerstören wollte, aber schließlich und endlich ist es durch einen Unfall passiert und einen Soldaten, der eine brennende Fackel hineingeworfen hat. Und es fehlt eine Woche zur Vollendung der 70 Wochen. Daher heißt es, und er stärkte einen Bund für die vielen eine Woche. Also Ababanel übersetzt es eben wirklich mehr, ich vorhin in der Übersetzung und er in Weite gebracht hatte, wirklich mehr nach der hebräischen Wurzel und er stärkte, nämlich in welcher Hinsicht? Das heißt, dass der römische Anführer, den er erwähnt hatte, Vespasian mit Titus, dem Sohn seiner Frau, als er in das Land Juda kam, um es zu erobern, 7 Jahre vor der Zerstörung, ihnen immer Frieden anbot. Denn so hatte es Kaiser Nero Vespasian befohlen. Dies war immer sein Weg, dem Volk Frieden anzubieten, sodass sie die Stadt und den Tempel nicht zerstören werden, sondern dass sie ihren Nacken unter das Joch der Römer geben, um der Ehre willen und auch ohne weitere Steuern und Unterwerfung. Und darüber heißt es, und er stärkte einen Bund für die vielen eine Woche. Das brauche ich eine positive Deutung. Es heißt nicht, dass er mit ihnen einen Bund schloss, sondern ihnen einen Friedensbund anbot. Und es heißt, und in der Mitte der Woche wird er das Schlachtopfer und das Speiseopfer aufhören lassen. Vers 27. Dies ist keine halbe Woche nach der erwähnten Woche, sondern die Hälfte der erwähnten Woche. Denn in der Woche, in der er den Bund gestärkt und angeboten hat, in der Mitte dieser Woche, kam die Belagerung über Jerusalem und hörten das Schlacht- und das Speiseopfer im Tempel auf. Denn sie brachten keine Opfer mehr dar, wegen des Krieges und der Belagerung. Und er erläuterte, dass dies das ganze Übel ist und wegen des Gräuelbildes das Verwüstung schafft. dass wegen der Gräuelbilder, die die Judäer im ersten und im zweiten Tempel gemacht hatten, Jerusalem und der Tempel verwüstet und zerstört wurden. Und Rashi legte aus, und wegen des Gräuelbildes, das Verwüstung schafft, dass es die Statue ist, die Hadrian befahl, an die Stelle zu stellen, an der die Bundeslade stand. Da haben wir auch sonst einige Zeugnisse von Kirchenvätern drüber, dass also als Elia Capitolina gebaut wurde, Hadrian auf dem Tempelberg in eine Statue von sich selber hat aufstellen lassen. Ob es auch einen Tempel, einen römischen Tempel gegeben hat, ist bis heute strittig. Und bis die Vernichtung, die beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird, in den Tagen von Gog und Magog, eben in dem endzeitlichen Krieg, wie in Ezechiel 38 bis 39 beschreibt. Und es ist richtiger, es auf die Nationen auszulegen, die nach der Zerstörung herrschten, die der heiligen Stadt Gräuel bereiten. Und die Welt wird von all ihren Enden her voll von Gräueln und irrigen Glaubensansichten sein. Und wie es hier heißt, und die Vernichtung, die beschlossen ist. Das heißt, dass dieses Exil andauern und bestehen wird, bis der Heilige, gepriesen sei er, beschlossene Vernichtung über alle Völker bringen wird. Und dies ist der Hinweis in dieser Prophetie auf die künftige Erlösung. Aber der Engel deutet nicht ihr Ziel und ihr Ende, da das Ende der wunderbaren Ereignisse Daniel erst bei der letzten Vision enthüllt wurde, wie sich zeigen wird und wie wir dann nächste Woche sehen werden. Ja, soweit Saadia und Abarbanel, die also beide im Grunde genommen die 70 Jahre von Antiochus bis auf die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 ausdehnen. Dazu Anmerkungen. Frau Krüger-Durm, melden Sie sich oder ist die Hand noch stehen geblieben? Kein Problem. Ich denke, man sieht halt einerseits die 70 Jahre zwischen der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und dem Edikt des Kyros, das die Rückkehr nach Judäa erlaubt. Das bleibt eigentlich konstant, daran ändert man nichts. Denn eben die Möglichkeit der Rückkehr nach Jerusalem war eben schon ein einschneidendes Ereignis und ist sozusagen auch die wörtliche Interpretation der Prophetie von Jeremia und man kann es auf den hohen Priester Joshua ben Jehozadak oder und auf Zerubbabel interpretieren. Also das bleibt konstant, aber was elastisch ist, sind eben die 62 Wochen, die folgen. Und da hat man auch wirklich sehr elastische geschichtliche Berechnungen, muss man sagen. Und da sieht man eben auch, es gibt das Modell, man hat halt die 70 Wochen. Und letztlich kommt es auf die letzte Woche an, die einen wirklich interessiert. Und die Zeit dazwischen ist insofern elastisch, als sie reicht bis zu dem Punkt, wo das, was man in seiner eigenen Gegenwart für das Schlimmste hält, geschieht. Und so furchtbar wie in Daniels Zeiten war eben Antiochus IV., das Aufstellen eines Götzenbildes im Tempel, die anderen antijüdischen Erlasse, war etwas, was bis dahin noch nie da gewesen war. Das hatte kein Eroberer gemacht. Und es auch zum ersten Mal Juden gab, die sich diesem Fremdherrscher angeschlossen haben, die selber die griechische Kultur übernommen haben. Und aus dieser Not entstanden eben diese Visionen. Aber nach dem Jahre 70, wo der Makkabäerstaat schon untergegangen ist, wo der zweite Tempel untergegangen ist, ist Antiochus IV. Nicht mehr so das große Problem, könnte man sagen, sondern das große Problem ist, dass die Römer den zweiten Tempel zerstört haben und seitdem das Exil da ist. Und da sucht man eben die Erlösung. Und das merkt man vielleicht auch darin, es gab in der Zeit zwischen 164, wo der Aufstand der Makkabäer beginnt, bis zur Zerstörung des Tempels, gab es eine Reihe von Feiertagen, die kennen wir aus einem Buch, was die Fastenrolle genannt wird, die eben die Tage nennt, an denen nicht gefastet werden kann, weil das freudige Tage sind. Das sind eine Menge von Siegen der Makkabäer über die Griechen, da andere Ereignisse, die sich in dieser Zeit der jüdischen Unabhängigkeit ereignet haben. Das Einzige, was uns bis heute davon geblieben ist im rabbinischen Judentum, ist das Chanukka-Fest. Das gibt es immer noch. Und da gibt es eben auch die Interpretationen, die sagen, wir feiern das heute immer noch, nicht weil uns heute noch interessiert, dass der Tempel wieder eingeweiht wurde, denn ist er danach zerstört worden, also was haben wir davon, sondern grundsätzlich den Sieg der Torah über die militärische Macht zu sehen. Das ist dann mehr die spirituelle Interpretation. Sozusagen vor dem Eindruck der römischen Zerstörung ist alles das, was man noch nach den Makkabäern als nationale Siege gefeiert hat, eigentlich irrelevant geworden. Und in demselben Sinn wohl interpretiert man eben um von Antiochos dem IV., was damals der absolute Horror war, auf die Zerstörung aus dem Jahre 70, die eben noch keine Korrektur bis heute erfolgt hat, im Grunde genommen. Wobei manche Leute der Meinung sind, dass das anfängt mit dem Staat Israel oder spätestens mit der Eroberung Jerusalems durch die israelische Armee im Jahre 67 und darum der dritte Tempel ganz nah bevorsteht. Aber würde ich sagen, warten wir mal lieber ab, das so zu interpretieren. Herr
Ja,
Müller, melden Sie sich.
70 ist ja auch eine ganz berühmte Zahl aus der Gematria. Das heißt also, wenn Sie wollen, ich lese Ihnen mal vor, wo die 70 überall vorkommt. Also die 70 trägt die Überschrift, es ist das Ende einer alten Ordnung und der Beginn einer neuen. Das sagt man der 70 zu. Jetzt mal Beispiele. Mit 70 Leuten zog Abraham nach Ägypten. 70 Männer sind im Sanhedrin. Aber nur wer alle 70 Sprachen kennt, also alle Sprachen der Welt, der kommt in den Sanhedrin. Mordechai sprach 70 Sprachen. Das heißt also, er sprach alle. Dann haben wir Gog und Magog, wurde eben erwähnt. Das ist 70, der Kampf aller Völker. Dann bei der Arche Noah schwamm der Rehm, der Wildochse, ist einer der Urviecher der Schöpfung, schwamm 70 Tage hinter der Arche her. Dann haben wir die 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft, das ist gut. Wir haben 70 Tage Trauer um Moses. Mohammed rezitierte 70 Mal den Koran bei seiner Himmelsreise. Im Midrasch steht, wer beim Wein besonnen bleibt, hat Einsicht von 70 Weisen. Besonders schön. Und der Zahlenwert 70 ist Ayin. Ayin ist 70. Und in Ägypten hat man 70 Tage zur Mumifizierung des Toten. Also 70 ist eine weit verbreitete Zahl in der Antike.
Ja. Ja, das steht sicher auch vor dem Hintergrund eben der Weissagung Jeremias, der 70 Jahre des Exils. Ja. Eben auch, so nach den 70 Jahren wird es einen Neuanfang geben. Und ja, da spielen sicher eben auch die babylonischen sonstige Traditionen noch eine Rolle. Ja. Also schon faszinierend zu sehen, wie viele Beispiele es dafür gibt.
Ja.
Frau Herret.
Gibt es in Amerika Politiker, die sich in dieser, sage ich mal, Entwicklung und Tradition sehen?
Also Vater und Sohn Bush, die beiden ehemaligen Präsidenten, die gehörten, die haben sie eigentlich durchaus offiziell dazu gerechnet. Und das war auch schon damals der Irakkrieg hatte für manche, da waren ja zwei Irakkriege eigentlich, ja, unter den beiden Präsidenten. Das hatte für diese Leute durchaus auch. So, also, und gerade eben alles, was hier im Nahen Osten geschieht, das ist immer schon mit sowas vorbelastet, sozusagen. Also das, ja, das spielte eine Rolle auch für die. Und die haben das eben klar gesagt, dass sie sich da auch hat auch nicht so wahnsinnig funktioniert. Und es gibt eben auch aktuellere Berechnungen darauf. Wie gesagt, Trump ist nicht wirklich in dem Sinne ein Evangelikaler, weil er einfach überhaupt nicht religiös ist. Aber in gewisser Weise kann er schon unter Umständen diese Leute auch für sich gewinnen in seiner Politik. Dann, das ist schon möglich.
Ich habe noch eine Frage, bitte. Und zwar, wenn wir hier vom Ende der Zeiten sprechen, ist das dann gleichzeitig das Kommen des Messias?
Im Großen und Ganzen wohl ja, müsste man irgendeiner Erlösergestalt. Also wir hatten ja schon gesehen, dass das Ende der Zeiten in der jüdischen Tradition, also gerade in der biblischen Tradition noch, etwas ist, was auf dieser Erde geschieht. Das messianische Zeitalter ist etwas Irdisches. Das ist nicht etwas, was nach der Auferstehung der Toten oder sonst was geschieht. Und da wäre dann der Messias im Grunde, und das wäre die Wiederherstellung des davidischen Königtums. Und es gibt dann die Weiterentwicklung, also dass es sozusagen erstmal die Zeiten des Messias gibt, die eben, das sagt Maimonides, in den Zeiten des Messias wird sich alles nach Naturgesetzen abspielen. Alles völlig normal sein. Der Unterschied wird nur sein, dass Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist, sondern seine eigene Souveränität hat. Und danach kommt dann, worüber man eigentlich nichts weiß, die kommende Welt und vielleicht die Auferstehung der Toten. Aber das sind Dinge, die auch mehr der Spekulation überlassen. Wir werden beim nächsten Mal noch sehen, in Daniel 12, das ist eigentlich der fast einzige Text in der hebräischen Bibel, der ziemlich eindeutig schon eine Auferstehungshoffnung hat. Ansonsten ist das ja eher nicht vorhanden in der hebräischen Bibel. Die Rabbinen haben zwar nachher gesagt, ja, es ist ja in der Tora enthalten, aber muss man ziemlich interpretieren, um das zu bekommen. Ihnen war einfach wichtig, sich nicht mit der schlechten Realität auf dieser Erde abzufinden und keine Vertröstung in andere Welten zu geben.
Das heißt also, die sogenannten Auferstehung der Knochen, die wir zum Beispiel bei Ezechiel haben, das ist Zeit des Messias vorher, also irdisch.
Natürlich, Ezechiel wird auch später in der rabbinischen Tradition teilweise durchaus auf die Auferstehung interpretiert, aber es gibt auch die Auslegung, die sagt, dass das eben eine Allegorie ist auf die Rückkehr aus dem babylonischen Exil, eben das am Boden liegende Volk, das wieder lebendig wird. Und es gibt sogar einen rabbinischen Text, der ganz plastisch sagt, da sagt ein Rabbiner, ja, die Leute sind wirklich wieder zum Leben erweckt worden, aber dann schließlich auch wie alle anderen Menschen eines natürlichen Todes gestorben. Das ist also, wo man schon, bei Ezechiel kann man das, also man kann es, denke ich, mit gutem Gewissen durchaus auf eine Auferstehungshoffnung interpretieren, aber es ist noch nicht zwangsweise der Worttext. Man kann es als ein Bild für die Rückkehr aus dem Exil verstehen. Es ist noch nicht das eindeutig Jenseitige dabei bei Ezechiel. Ja, so viel dann zu Daniel 9. Also nächstes Mal nehmen wir die letzten drei Kapitel 10 bis 12 zusammen, wobei das 10. Kapitel ist eher die relativ kurze Einleitung zu 11 und 12. Und da wird es dann nochmal ganz detailliert um die Ereignisse unter der Herrschaft der Seleukiden gehen. Und da sind wirklich sehr genaue historische Kenntnisse auch zu sehen und das erstmal aufzuschlüsseln auch. Das zu sehen, natürlich, wenn wir wieder bei Antiochos dem Vierten landen, dessen Erlasse dann noch mit viel mehr Deutlichkeit gebracht werden und dann natürlich auch die Übertragung dann trotzdem bei aller historischen Genauigkeit sozusagen die Übertragung in der rabbinischen Tradition und auch in der mittelalterlich-jüdischen Tradition geht natürlich wieder weiter auf spätere Ereignisse. Auch da werden wir wieder diese Spannung zwischen einer wirklich ganz konkreten Bedeutung für die Lebenszeit des Sehers, aber andererseits auch wieder eine Übertragung auf spätere Zeiten zu machen, die eben auch die Aktualität des Buches aus. Ja, dann würde ich sagen, so viel für heute und dann bis nächste Woche.
Ja, okay.